Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass ich gerne nochmal eine medizinische Folge zum Thema Eizellspende machen möchte. Ich habe ja schon eine, ich sag mal, emotionale, einen Erfahrungsbericht gemacht. Müsste eigentlich vor zwei Folgen gewesen sein. Und heute kommt also die medizinische raus. Und weil ÄrztInnen in Deutschland ja einfach nicht dafür werben dürfen, ne? Also dürfen das nicht empfehlen, dann würden sie sich zumindest Stand jetzt strafbar machen. Deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ich da jetzt einen anderen Kontakt bekommen habe. Und zwar über eine ehemalige Kollegin von mir, mit der ich in der Kinderwunschberatung gearbeitet habe. Die hat mir Sandra Heitzinger vorgestellt. Und Sandra arbeitet auf Mallorca bei IWI. Das ist, ich sage jetzt einfach mal, eine Kinderwunschklinik, die sich einfach auf Reproduktionsmedizin spezialisiert haben, vor allem aber eben auch auf Eizellspende spezialisiert haben. Sandra kommt aus Österreich, arbeitet eben auf Mallorca und ja, ist absolute Expertin und ich bin einfach total froh, dass sie das heute mitmacht. Wir haben uns, weil wir beide mit Terminen so ein bisschen eng sind, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das ein bisschen unkonventionell machen. Und zwar habe ich ihr meine Fragen geschickt und sie hat mir geantwortet per Audio, per Sprachnachricht. Deswegen nicht wundern, das ist jetzt kein Interview oder kein Gespräch, so wie ihr das sonst von mir gewohnt seid. Ich glaube, das ist trotzdem super toll geworden. Und ich habe Sandra erstmal gefragt, ob sie sich einmal kurz vorstellen kann.
Hallo, mein Name ist Dr. Sandra Heitzinger. Ich bin Gynäkologin und Geburtshelferin mit Schwerpunkt Reproduktionsmedizin und freue mich sehr, diese Folge heute mit dir aufnehmen zu dürfen. Danke, liebe Lena, für die Einladung dafür.
Ach so gerne. Ich danke dir. Erzähl mal, wie startet man denn eigentlich in diese ganze Thematik rein, wenn man sich jetzt für eine Eizellspende entschieden hat?
Ich erkläre vielleicht einfach mal ganz kurz, wie so ein Eizellspendenprogramm im IWI aussieht. Und zwar ist es so, es werden alle Merkmale aufgenommen. Das heißt, die Patienten bekommen so ein Merkmalblatt, das wird über das Patientenportal hochgeladen. Das funktioniert sehr gut. Das füllen die aus, da steht oben Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, dann vom Typ her eher kaukasisch, eher heller, eher dunkler, Blutgruppe, Rhesusfaktor. Das heißt, es werden alle Merkmale aufgenommen, werden dann sozusagen abgeglichen, ja, wobei dieser Feinabgleich mit einem Face-Match erfolgt. Das heißt, alle Spenderinnen laden ein Foto hoch, wo ein paar hundert Gesichtspunkte gemessen werden, also zum Beispiel Augenabstand, Ansatz der Nase, um dieses Matching noch genauer zuzuteilen. Und dann gibt es noch das genetische Matching. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist so ein Carrier-Screener. Im Prinzip ist es so, wir machen vom Mann eine Blutabnahme, dann wird geschaut, von welchen Mutationen ist er Träger. Ich sage immer, keine Sorge, wir alle sind meistens Träger von 2 bis 5 Mutationen. Wobei es immer ganz wichtig ist, was die Patienten dann mit diesem Ergebnis machen. Das heißt, in Deutschland ist es immer so, da muss der Mann irgendein Problem haben, dass irgendwelche genetischen Tests gemacht werden. Wir machen es einfach, weil wir Lust haben dazu und fertig. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, welche Mutationen hat der Mann. Da kommen ein paar raus, eigentlich so gut wie immer. Die kann der Mann sich entweder gar nicht zuschicken lassen oder direkt in den Müll schmeißen, denn er ist gesunder Träger und kann nie dran erkranken. Das heißt, für den Mann selber ist es vollkommen unbedeutend. Was wir aber machen, wir linken seine Mutationen bei uns im System an sein Profil und teilen dann automatisch keine Spenderin zu, die zufällig die gleiche Mutation hat wie er. Das heißt, die werden alle ausgeblendet bei uns im System, weil das sind Krankheiten, die nur auftreten könnten, wenn beide sozusagen gesunde Träger sind. Dieser Test, also dieser Carrier-Test, kann problemlos versandt werden. Das heißt, da muss man nicht extra zu uns in die Klinik kommen, sondern das können wir auch per Post schicken lassen, ist innerhalb von ein paar Tagen da. Der Mann geht irgendwo hin, wo er Blut abgenommen bekommt, also zum Hausarzt, zum Urologen, in die Kinderwunschklinik, wo auch immer. Röntgen wird beschriftet, die Transportfirma holt es ab. Und sobald wir alles von dem Paar haben, also Merkmalblatt, Foto, Blutgruppe und Carrier Screening, ab dann geben wir sozusagen die Akte komplett an unsere Matching-Abteilung. Matching-Abteilung ist bei uns im IWI Mallorca ein Team von einer Krankenschwester und einer Ärztin, die Anna und die Kati, die seit über 15 Jahren nichts anders machen, nur die beiden, wie zu schauen, jeden Tag, wer passt zu wem. Und dann geht die Suche los. Und dann haben wir eigentlich immer innerhalb von 2 Monaten ein gutes Match zugeteilt.
Faszinierend, weil wirklich, ich finde das so faszinierend, was alles geht, was alles möglich ist und wie das so funktioniert. Wie läuft das denn dann ab eigentlich genau?
Vom Ablauf ist es so, dass einige kommen direkt fürs Erstgespräch nach Mallorca. Wir nutzen die Chance, machen auch gleich Samenabgabe, frieren den Samen ein, machen Karyotyp-Screening von beiden, machen Carrier-Screening. Ich nutze die Chance, mache Ultraschall, mache Transferprobe. Das heißt, viele kommen her fürs Erstgespräch, viele andere aber machen das Erstgespräch per Video oder per Telefon, wo man sich so ein bisschen kennenlernt, wo ich erkläre, welche Möglichkeiten es gibt. Also viele Patienten kommen nicht direkt zur Eizellspende, sehr, sehr viele machen auch eigene Stimulation mit einer Präimplantationsdiagnostik. Denn das, was halt klar ist, ist das Wichtigste, damit eine Schwangerschaft sozusagen fruchten kann, ist der Embryo. Das heißt, im Prinzip empfehlen wir bei allen Frauen über 35, wenn sie mit eigenen Eizellen eine Behandlung machen, eine Präimplantationsdiagnostik zu machen. Denn ab 35 ist es so, dass sich bei der Zellteilung oft Chromosome verkleben, dass dann von der Frau 2 Chromosome mitgegeben werden statt 1, dann kommt noch das eine vom Papa und dann haben wir Trisomien. Ja, die häufigste Trisomie ist die Trisomie 21, gefolgt von Trisomie 18, Trisomie 13. Es gibt sehr viele Mosaike. Ab 35 steigt die Anzahl von Aneuploiden, also nicht normalen Chromosomensätzen. Und was meist dazu führt, dass entweder der Schwangerschaftstest direkt negativ ist oder im frühesten Fall eine Fehlgeburt entsteht. Das heißt, um der Frau Transfers zu ersparen, die sowieso nichts bringen, die sowieso nicht in einer normalen Schwangerschaft enden, ersparen wir das der Frau. Das heißt, wir setzen nur Embryone ein, die genetisch gesund sind. Und nachdem das in Deutschland nicht möglich ist und hier eigentlich Standard ist, haben wir vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr viele Patienten, die auch für eigene Stimulationen nach Spanien oder nach Mallorca kommen.
Da musste ich jetzt tatsächlich einmal nachfragen, was ist denn eine Transferprobe? Also vielleicht kennt ihr das auch und euch ist das vollkommen klar, aber ich wollte das nochmal ganz genau, ich habe eine Ahnung gehabt, aber ich wollte sicherheitshalber nochmal nachfragen. Hier ist die Erklärung.
Ein Probetransfer ist eine ganz normale Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl. Also kann man sich so vorstellen wie bei der Krebsvorsorge, also wo Spekulum eingeführt wird. Was ich dann mache, ich schaue mir den Gebärmutterhals, also die Zervix, ganz genau an, weil nicht alle Frauen haben nur einen Eingang. Ja, manche Frauen haben 2 Eingänge, bei manchen Frauen ist der Gebärmutterhals irgendwie nach oben, nach unten verdreht. Es gibt Frauen, die Vaginalspangen haben. Das heißt, einfach mal den Gebärmutterhals anschauen, schauen, wo da der Eingang ist zur Gebärmutter. Und danach geht man mit so einer kleinen Transferkanüle, geht man einfach mal kurz durch und schaut, ob man da auch richtig reinkommt. Das ist meistens kein Problem, aber bei Frauen zum Beispiel, die irgendwelche Operationen schon hatten an der Gebärmutter, zum Beispiel Kuretagen nach Fehlgeburten oder eine Kolisation nach einem abnormalen Krebsabstrich, da kann es manchmal sein, dass dieser Eingang entweder verengt oder sogar zugewachsen ist. Ja, und dann macht das Sinn, vorher halt kurz nachzuschauen, ob man da auch wirklich reinkommt. Das Ganze passiert ganz normal auf dem gynäkologischen Stuhl, dauert 10, 20 Sekunden, ja, ist komplett schmerzfrei und meistens ja, schnell vorbei.
Super spannend, oder? Also so ein schlauer Weg, irgendwie das mal vorher zu testen, wo geht's da lang und geht das gut lang und kommen wir da problemlos hin und müssen wir irgendwas beachten und so, das finde ich total toll. Und auch das, was sie davor noch gesagt hat mit der Präimplantationsdiagnostik. Ich weiß nämlich noch, dass ich darüber auch mal nachgedacht habe, vor allem nach unserer 4. Fehlgeburt, weil unser Kind da ja eine Trisomie 16 hatte. Aber ich habe das dann irgendwie gar nicht mehr weiterverfolgt und dann doch nicht wirklich intensiv drüber nachgedacht, weil das ja in Deutschland eben gar nicht gemacht wird, gar nicht möglich ist. Deswegen ja, habe ich das dann irgendwie wieder verworfen. Und was auch noch extrem spannend ist.
Was sehr wichtig ist, ja, ist, es gibt in Spanien ein zentrales vom Gesundheitsministerium geregeltes Spenderinnenregister. Das heißt, eine Spenderin oder eine Frau darf nur so oft spenden, dass maximal 6 lebend geborene Kinder von ihr entstehen. Ja, wenn wir jetzt eine Studentin mit 24 haben, die ihre Eizellen spendet, selber noch keine Kinder hat, wird angenommen, dass sie in ihrem Leben wahrscheinlich mal 2 Kinder haben wird. Und dann darf sie nur eben so oft spenden, dass maximal 4 Kinder aus ihren Spenden entstehen. Das heißt, dieses Register ist ein strenges nationales Spenderinnenregister. Somit wird vermieden, dass ein sowohl Samenspende, ich spreche sowohl von Samenspende als auch von Eizellspende, ja, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, also maximal 6 Kinder pro Person. Und somit wird vermieden, dass wir zum Beispiel eine Samenspende aus Madrid haben und danach aus Mallorca den gleichen Spender mehr als zugelassen haben. Das zeichnet natürlich Spanien aus im Vergleich zu anderen Ländern. So ein Register zu machen, ist natürlich sehr aufwendig. Das dauert Jahre, ja, bis das ganze Ministerium durch ist. Das ist auch eins der Gründe, wenn jetzt in Deutschland irgendwann vielleicht doch mal eine Eizellspende erlaubt werden würde, ja, woran ich jetzt, was derzeit nicht so aussieht, dann dauert es natürlich ewig, bis sie so ein Register haben, das gut funktioniert.
Das finde ich total gut, weil ich mich immer frage, wie man da, oder immer schon gefragt habe auch, wie man da den Überblick behalten will. Also was Geschwister angeht zum Beispiel, ne? Dass da jetzt nicht einer zum Beispiel 100 Kinder gezeugt hat, so als Samenspender. Voll gut. So, und jetzt eine ganz wichtige Frage, weil Eizellspende ja einfach so wahnsinnig viel Hoffnung macht. Sind die Schwangerschafts- und Mama- oder Elternwertraten, sind die wirklich so gut? Sind die wirklich so hoch?
Die Schwangerschaftsraten bei einer Eizellspende sind natürlich sehr hoch, ja, im Vergleich von Behandlungen ab 35 mit eigenen Eizellen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Eizelle zwischen 18 und 35 Jahre alt ist. Also wirklich das A und O, damit ein Embryo sich entwickelt, ist die Qualität der Eizelle. Wir haben pro Transfer, ja, um die 60-70% Schwangerschaftsrate. Und dann mit einem Zyklus, ja, dass ein Zyklus heißt, einmal befruchtete Eizellen von plus alle Embryone, die dabei rauskommen, also inklusive Krüttransfers, liegt bei fast 80%. Wenn wir 2 Behandlungen machen, liegt die über 90%. Und wenn wir 3 komplette Eizellspendenbehandlungen machen, ist die bei fast 100%. Also ich glaube, es sind 98%. Wenn man jetzt 3 komplette Zyklen macht, ja, sind es nur ein paar vereinzelte Fälle, ja, die jetzt wirklich es nicht schaffen, ein Kind zu bekommen. IVI hat sogar so ein IVI-Baby-Programm, das haben die vor ein paar Jahren von Amerika übernommen, wo sozusagen ein neugeborenes Kind daheim garantiert wird, ja, unter Anführungszeichen, oder sonst die Patienten die kompletten Behandlungskosten zurückbekommen. Das heißt also, die Schwangerschaftsraten sind so gut, dass die Klinik sogar sagt, okay, gut, die wir nicht schwanger bekommen, bekommen ihr Geld zurück.
Bei Elena, mit der ich ja die Folge aufgenommen habe, verlinke ich übrigens auch nochmal in den Shownotes, vorletzte Folge meine ich, ne? Da war das ja auch so. Sie ist mit 45 und mit 47 direkt beim ersten Mal jeweils schwanger geworden. Es macht einfach wirklich sehr, sehr viel Hoffnung. Dann war natürlich die Frage nach den Kosten. Wie teuer ist so eine Eizellspende?
Bezüglich der Preise ist es so, dass nach dem Erstgespräch die Frau oder das Paar Kontakt mit unserer Patientenbetreuerinnen hat. Wir haben mehrere Patientenbetreuerinnen, die alle perfekt Deutsch sprechen, die dann nochmal die Preise durchgehen. Das heißt, ich mache sozusagen zuerst das ganze Medizinische, erkläre den Behandlungsablauf, erkläre, wie wir das mit den Medikamenten machen. Und die Patientenbetreuerin erklärt dann alles genau zu den Preisen. Und dann kommt es immer darauf an, also mit mindestens ca. 7.000 Euro muss gerechnet werden. Und dann kommt es immer darauf an, welches Programm die Paare wählen oder die Frau wählt. Das heißt, es gibt ein Blastozystenprogramm, 2 Blastozystenprogramm, Baby Daheim-Garantieprogramm, dann diesen Carrier-Screening, der kann, wird meistens mitgemacht, ist aber nicht Pflicht, den mitzumachen. Dann, ob auch noch eine Samenspende gebraucht wird. Das heißt, die Patientenbetreuerinnen erklären ganz genau sozusagen den Kostenvoranschlag.
Und was ich auch noch unbedingt wissen wollte, war, was sind jetzt so die Voraussetzungen? Also gibt es irgendetwas, was gegen eine Eizellspende spricht, körperlich jetzt zum Beispiel oder auch vom Alter her?
Die Voraussetzungen, um an einem Eizellspendenprogramm teilnehmen zu können, sind: Ich brauche eine Gebärmutter und die Frau soll unter 50 Jahre alt sein. Wir machen Erstgespräche bis 49. Es gibt in Spanien eine gesetzlich festgelegte Richtlinie, ja, wo die eigentlich alle guten Kliniken befolgen, dass wir eigentlich bis 50 die Behandlung gemacht haben sollen. Die Gebärmutter muss nicht perfekt sein. Das heißt, wir haben Frauen, die Myome haben, wir haben Frauen, die einen Uterus aguatus haben, wir haben Frauen mit großer Gebärmutter, wir haben Frauen mit Adenomyose, wir haben Frauen mit kleiner Gebärmutter, wir haben Frauen, wo sich die Schleimhaut perfekt aufbaut, dann haben wir wieder andere, wo es sehr, sehr schwierig ist, dass die ihre mindestens 6 mm und Dreischichtigkeit bekommt. Je besser die Gebärmutter ist, ja, umso einfacher ist es. Aber wie gesagt, wie ich vorher schon erwähnt habe, das A und O ist der Embryo. Ja? Und dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Schleimhaut aufzubauen. Ja, bei manchen Patienten funktioniert es besser, wenn die einen künstlichen Zyklus macht, wenn die mit Medikamente die Schleimhaut aufbauen. Das kann jetzt gemacht werden mit Tabletten, also Estradiol-Tabletten. Das kann gemacht werden mit Pflastern. Die Schwangerschaftsraten vom natürlichen Zyklus oder künstlichen Zyklus sind genau gleich. Ja, wir haben 7 Tage die Woche offen. Das heißt, wir lassen es eigentlich der Patientin aussuchen, ob die sozusagen das Ganze besser geplant machen will. Ist natürlich im künstlichen Zyklus hat einen Vorteil. Die kann 2 Monate davor, kann mir die Frau sagen, ah, perfekt, ich möchte 14. Februar Transfer, perfekt. Dann mache ich den Medikationsplan einfach rückwärts, sodass am 14. Februar auch der Transfer sicher stattfinden kann. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist perfekt planbar. Beim natürlichen Zyklus müssen wir uns natürlich an den Eierstöcken und an den Zyklus der Frau richten. Was für uns kein Problem ist, ist normalerweise auch logistisch einfach zu organisieren, weil wir das Ganze immer mindestens 7 Tage vorher wissen. Sobald wir eine schöne Schleimhaut haben, einen guten Leitfollikel haben, wird sozusagen der Eisprung ausgelöst. 36 Stunden später ist dann der Zeitpunkt, wo die Befruchtung ist. Abends fängt die Frau dann an, zusätzlich ein bisschen Progesteron zu nehmen und dann 5 Tage später im Blastozystenstadium wird eingesetzt. Das heißt, auch im natürlichen Zyklus haben wir immer mindestens 7 Tage Vorlaufzeit.
Oh, das klingt irgendwie so einfach alles, oder? Wenn ich Sandra so zuhöre, ich habe richtig gemerkt, wie ich so ein bisschen so kribbelig geworden bin irgendwie beim Zuhören, weil es einfach eine Option ist, die so wahnsinnig viel Hoffnung macht. Also da ist auf einmal so ein Weg, wo man denkt, okay, alles klar, damit klappt es ja dann vielleicht wirklich irgendwie zu nahezu 100% irgendwie. Und wenn man dann halt jemanden hört, für den das so absolute Normalität ist, ne, dann macht das alles so viel greifbarer, finde ich, und holt das plötzlich so ganz nah ran, oder? Geht euch das ähnlich? Ich weiß ja jetzt nicht, an welchem Punkt ihr gerade so steht, ne? Also ob ihr ambivalent seid, was Eizellspende angeht, ob das hier der erste Berührungspunkt ist oder ob ihr schon auf dem Weg dahin seid oder ob ihr den Weg sogar schon gegangen seid. Ich merke das einfach nur so für mich, wenn ich diese Folge gehört hätte vor einigen Jahren, als wir eben an dem Punkt waren, wo wir noch was überlegt haben, machen wir das? Ist das was für uns? Ist das wirklich eine Option? Können wir uns da gut drauf einlassen mit ganzem Herzen und Körper? Mich hätten Sandras Worte da wirklich sehr beflügelt, glaube ich, und total entlastet. Also ob wir den Weg dann wirklich gegangen wären, weiß ich ja natürlich nicht. Das hängt ja auch von so vielen unterschiedlichen Faktoren und Ressourcen ab. Aber es wäre eben wirklich so eine, ich wiederhole mich, aber ist einfach so eine hoffnungsvolle Option gewesen. Und vor allem Handlungsspielraum, ne? Gerade eben einen Kinderwunsch müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Dieses Ohnmachtsgefühl, dieses nichts kontrollieren zu können gefühlt. Und dann auf einmal ist da so ein, ja, zeigt sich da so ein Weg, der so, so vielversprechend ist, ne? Klar, was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist der emotionale Blick da drauf und eben auch das Systemische, ne? Da kommt jetzt bei mir die Therapeutin dann eben auch durch. Dazu habe ich auch schon in Folge 21 was erzählt, verlinke ich euch auch noch. Aber da könnt ihr euch natürlich auch, ja, psychologisch begleiten lassen, ne? Das könnt ihr euch dann ja auch nochmal genau angucken, ob es da bei euch noch Glaubenssätze gibt, Themen oder Widerstände oder so ähnlich, ne? Ivi übrigens bietet das tatsächlich auch sogar an, also diese psychologische Begleitung. Das hat Sandra auch nochmal erzählt, ich habe da nochmal nachgefragt.
Genau, es wird psychologische Betreuung angeboten und auch empfohlen. Die Kinderwunschzeit ist für viele Paare eine schwierige Zeit, vor allem wenn es manchmal länger dauert oder mehrere Anläufe braucht. Und das kann manchmal in der Partnerschaft zu Diskussionen führen, kann auf die Psyche, vor allem auf die Seele schlagen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man entweder ein gutes, unterstützendes Umfeld hat oder eine psychologische Betreuung, die einem dabei hilft. Im IBI bieten wir diese psychologische Betreuung immer an. Viele Patienten nehmen das in Anspruch, aber auch viele andere Patienten brauchen das gar nicht, ja, weil die haben schon ihre Xs gemacht, haben sich schon sozusagen damit abgefunden, ja, dass ihre eigenen Eizellen nicht mehr ausreichend sind oder nicht mehr vorhanden sind, haben diese Trauerarbeit, ja, die Psychologen nennen das genetischen Schmerz, die haben das schon hinter sich. Und wenn die zu uns kommen, dann sind die bereits mit Freude dabei, eine neue Behandlung zu starten und eine Eizellspende anzufangen. Das heißt, viele haben diesen Schritt schon hinter sich und freuen sich einfach darauf, dass es jetzt losgehen kann und dass wir eine Alternative haben.
Boah, wichtiger Punkt, finde ich, ne? Mit dieser genetischen Trauer finde ich es auch irgendwie echt gut auf den Punkt gebracht, wie sie das so beschreibt. Aber auch abgesehen davon tut das ja einfach meistens echt gut, sich da zumindest vielleicht mal zwischendurch für die eine oder andere alles mal so von der Seele zu reden. Und da ist es ja dann auch manchmal schön, wenn es eben nicht jemand ist, mit dem man verwandt ist oder befreundet, sondern jemand, der wirklich außenstehend ist, aber voll in der Thematik drin. Also wo man nicht groß erklären muss, sondern der einen einfach versteht, ne? So, jetzt aber noch eine Frage von einer Podcast-Hörerin zum Thema Präeklampsie, also Schwangerschaftsvergiftung. Da ist ja das Risiko wohl erhöht, wenn man auf das Thema Eizellspende guckt. Ist das denn ein Ausschlusskriterium, wollte ich von Sandra wissen.
Zum Thema Präeklampsie ist natürlich logisch, dass 45-jährige Patienten aufgrund ihres Alters ja auch etwas höheres Risiko haben, hohen Blutdruck zu haben oder zu bekommen, auch während der Schwangerschaft. Das, was wir daher meistens machen bei allen Frauen ab 40 mit Eizellspende, ist, dass wir niedrig dosiertes Aspirin dazu machen, als 100 abends, und die Frau dann, also zum Beginn der Schwangerschaft und dann in der 12. Schwangerschaftswoche, wenn das Nackenfalten-Screening gemacht wird in Deutschland, also eigentlich alle guten Kliniken bieten standardmäßig ein Präeklampsie-Screening an im ersten Trimester. Dann wird sozusagen dieses Präeklampsie-Screening bei ihrem Gynäkologen vor Ort durchgeführt. Und das heißt, da wird Blutfluss eines Gefäßes gemessen, also der Arterie uterine, die sozusagen zur Gebärmutter geht und die Gebärmutter versorgt. Dann wird der Blutdruck gemessen im rechten Arm, am linken Arm. Dann werden ein paar Marker im Blut abgenommen. Dann wird also eigene Anamnese noch aufgenommen. Und dieser Test sagt dann, wie groß ist das Risiko, dass diese Patientin am Ende der Schwangerschaft hohen Blutdruck bekommt. Ja, wenn da jetzt Niedrigrisiko rauskommt, dann kann die Frau bedenkenlos das Aspirin absetzen. Wenn natürlich da Hochrisiko ist oder rauskommt, dass eben das Risiko bei dieser Frau erhöht ist, dass die Ende der Schwangerschaft hohen Blutdruck bekommt, dann empfehlen wir, das Aspirin bis zur 36. Woche weiterzunehmen.
Okay, also nicht per se ein Ausschlusskriterium, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Das wird dann eben einfach nur sehr besonders beobachtet und begleitet. Kannst du uns noch was zu den Spenderinnen sagen? Also wie alt die sind und ja, was da so vielleicht auch manchmal für Gründe dahinter stecken, warum die das machen?
Die Spende in Spanien ist laut Gesetz immer anonym. Die Spenderinnen sind zwischen 18 und 35 Jahre alt. Ein psychologisches Gespräch, einen psychologischen Test, genetische Tests, also ein Karyotyp und Carrier Screening, alle Infektionswerte, Hepatitis, B, C, HIV, Syphilis, haben Hormonstatus natürlich, der perfekt sein muss, haben Ultraschall, der gut sein muss. Im Prinzip ist es so, dass wir nur 8% ja, von allen Frauen, die sich zur Spende bewerben, auch nehmen zur Spende. Das Auswahlverfahren ist sehr streng. Die Spende ist immer altruistisch. Spanien ist das Land mit der größten Anzahl an Personen, die ihre Organe spenden, die Blut spenden und auch die Eizellen spenden. Spanien ist ein sehr spendenfreudiges Land, was weniger damit zu tun hat, dass die jetzt finanziell bekommen die einen, glaube ich, knappe 1.000 Euro für den Zeitaufwand. Ja. Aber wegen Geld macht das keiner. Also da steht wirklich der Gedanke zur Spende im Vordergrund. Viele kommen, weil die zum Beispiel irgendeine Schwester, eine Cousine haben, für irgendeine Freundin spenden wollen. Nachdem aber die Spende sozusagen anonym ist, ja, gibt es nur die Möglichkeit, die Eizellen zu spenden und wir teilen die dann weiter zu.
Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Sandra Heitzinger. Die Links zu ihr, also zur Homepage von Ivy und auch zur Instagram-Seite, die packe ich hier natürlich in die Shownotes. Ja, und vor allem hoffe ich einfach, dass das jetzt für euch eine bereichernde Folge war, also die Fragen beantwortet hat, die vielleicht irgendwie, ja, so ein erster Berührungspunkt war oder wo ihr euch irgendwie wiedergefunden habt oder wo vielleicht einfach irgendwie ein inneres Gefühl von euch bestärkt werden konnte, in welche Richtung jetzt auch immer. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir einfach 5 Sterne da, freue ich mich. Abonniert gerne meinen Podcast, kommentiert oder bewertet. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge.